NDR Info. Das Forum.
Heute mit der Sendung Fortschritte bei der Pränataldiagnostik. Mehr Fluch oder mehr Segen? Seit 2012 können Mediziner mit einem simplen Test feststellen, ob das Kind, das eine Schwangere erwartet, einen genetischen Defekt hat. Sie brauchen dazu nur noch einen Tropfen mütterlichen Bluts. Bisher war dieser Test zur pränatalen Diagnostik eine Leistung, die man privat bezahlen musste. Aber inzwischen wird darüber beraten, ob der Bluttest in Zukunft allen Frauen als präventive Krankenkassenleistung zusteht. Was manche als Fortschritt und Erleichterung preisen, ist für andere ein schwerer Konflikt in der Schwangerschaft um die Frage, ob ein Kind mit genetischen Auffälligkeiten ausgetragen werden soll oder nicht. Ist Pränataldiagnostik heute mehr Fluch oder mehr Segen? Dieser Frage ist Daniela Remus nachgegangen.
Und ich war 38, also deutlich Spätgebärende. Insofern haben wir gesagt, also dann machen wir auch wirklich alles, was irgendwie machbar ist, was man in Erwägung ziehen kann. Weil wir eben gesagt haben, gut, das Risiko, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, ist bei mir deutlich größer als bei einer 20-Jährigen, ganz klar. Weil wir uns eben aber auch darüber klar waren, dass wenn eine schwere Behinderung vorliegen sollte oder diagnostiziert wird, dann hätten wir abgebrochen.
Ich käme mir wirklich vor wie ein Schwein und ich würde nicht mehr gern in den Spiegel gucken, so habe ich das Gefühl, wenn ich denken würde, ich möchte schon ein Kind, aber nur solange es funktioniert oder solange es so mitlaufen kann oder so, sondern wenn ich ein Kind haben möchte, dann muss ich auch die Risiken in Kauf nehmen, dass das Kind schwierig wird, dass es mehr Arbeit macht, als ich gedacht habe, dass es nicht so hübsch und niedlich ist, dass alle es ganz toll finden und so weiter.
Zwei Frauen, zwei Haltungen zur Pränataldiagnostik, die zeigen, wie schwierig es ist, damit umzugehen. Jede Frau, die heutzutage schwanger wird, muss sich mit dem Thema auseinandersetzen. Mit Tests also, die Diagnosen für das ungeborene Kind schon im Mutterleib erlauben. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind mit einer angeborenen Fehlbildung auf die Welt kommt, statistisch betrachtet eher gering, erklärt der Humangenetiker Christian Kubisch vom Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg.
Das Risiko, dass in einer Schwangerschaft ein Kind mit einer angeborenen Erkrankung geboren wird oder nach einer Schwangerschaft, ist ja in Deutschland ungefähr 3-4%. Das sind nicht alles genetische Erkrankungen, das sind viele nicht genetische Erkrankungen. An diesem sogenannten Basisrisiko kommt man so oder so nicht vorbei. Das heißt, es ist ja auch so ein bisschen die irrige Vorstellung manchmal, als ob dann, wenn man dann eben Ultraschall und meinetwegen noch eine genetische Untersuchung oder dies oder das gemacht hat, dass das sozusagen der genetische TÜV wäre. Jetzt ist alles in Ordnung. Diese Sicherheit gibt es nie.
95% aller behinderten Menschen bekommen ihr Handicap im Laufe ihres Lebens. Und noch immer gilt die alte Hebammenweisheit, dass die Geburt das Gefährlichste ist, was ein Kind zu überstehen hat. Trotzdem boomt die Pränataldiagnostik. Jüngstes Beispiel dafür sind die sogenannten nicht-invasiven Pränataltests, abgekürzt NIPT. Das sind Verfahren, bei denen aus dem Blut der Mutter DNA-Fragmente, also Teile des Erbguts, des ungeborenen Kindes gewonnen und untersucht werden können. In Deutschland gibt es einen solchen Test unter dem Namen Pränatest seit 2012.
Der Pränatest ist ein nicht-invasiver molekulargenetischer Pränatest. Er verbindet aus unserer Sicht die Vorteile der bisherigen nicht-invasiven pränataldiagnostischen Untersuchung mit Vorteilen der im Gegensatz dazu stehenden invasiven Untersuchung.
Sagt Vera Hoffmann, medizinische Leiterin der Firma Life Codex, die den Test vertreibt. Vor Entwicklung dieses Bluttests konnten Aussagen zur genetischen Gesundheit erst nach einer invasiven, also eingreifenden Maßnahme gemacht werden. Etwa durch eine Fruchtwasserentnahme oder eine Punktion aus dem Gewebe der Plazenta. Nachteile dieser invasiven Methoden sind das Fehlgeburtsrisiko und die Tatsache, dass sie erst deutlich später in der Schwangerschaft durchgeführt werden können. Das hat zu einer deutlichen Zunahme der sogenannten Spätabbrüche geführt. Und weil solche Abbrüche psychisch und medizinisch problematisch sind, begrüßen viele Mediziner diese neue, unkomplizierte Möglichkeit der Diagnostik. Eine von ihnen ist Ortrud Steinlein, Professorin für Humangenetik an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
Nein, ich denke, dass der Brenner-Test eine sehr gute Sache ist. Der Trend geht ja seit vielen Jahren weg von der invasiven Diagnostik, weil man einfach dieses Fehlgeburtsrisiko von 0,5 bis 1% nicht mehr akzeptieren möchte. Weil in der Regel ja doch ein relativ geringes Risiko, dass das Kind betroffen ist, dem gegenübersteht. Mit diesen Tests haben die Frauen natürlich jetzt die Möglichkeit, ohne jegliches Risiko relativ früh, bereits auf der 9. Schwangerschaftswoche, ein sehr, sehr sicheres Ergebnis zu kriegen.
Allerdings ist das kein Ergebnis über den Gesundheitszustand des Kindes allgemein. Weder Herz- noch Organschäden, keine Fehlbildung des Gehirns lassen sich damit bestimmen oder ausschließen, sondern lediglich bestimmte Chromosomenstörungen. Die Chromosomen befinden sich in jedem Zellkern und enthalten den Großteil des Erbguts. Nachweisbar sind die sogenannten Trisomien 21, 18 und 13 und Abweichungen bei den Geschlechtschromosomen. Vera Hoffmann von Life-Codex erklärt, warum gerade die.
Es ist sicherlich so, dass der Prena-Test zum einen eben wirklich die Chromosomstörung untersucht, die auch für die schwangere Frau am relevantesten ist. Und das sind nun mal auch insbesondere die autosomalen Trisomien 21, 13, 18.
Da die Mütter hierzulande immer älter werden, steigt die Wahrscheinlichkeit auf eine Chromosomenanomalie, vor allem auf Trisomie 21. Das macht die Relevanz aus, von der Vera Hoffmann spricht. Auf der anderen Seite sind diese Trisomien am einfachsten nachzuweisen. Vor allem die Trisomie 21, vielen auch bekannt als Down-Syndrom, bei der das 21. Chromosom dreimal vorkommt. Werden also immer weniger Kinder mit Trisomie 21 geboren? Ist das die zwangsläufige Konsequenz aus der neuen Generation von pränataldiagnostischen Testverfahren? Und wird sich dieser Trend in Zukunft noch verstärken? Zum Beispiel dann, wenn dieser Bluttest eine Krankenkassenleistung für jede Frau wird. Kritiker verweisen auf Studien aus den USA, nach denen rund 90% der Schwangerschaften abgebrochen werden, wenn ein Down-Syndrom festgestellt wird. Für Deutschland gibt es keine verlässlichen und aktuellen Zahlen. Wegen der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik gegen Menschen mit Behinderung werden sie hier nicht mehr erhoben. Ganz anders ist das in Dänemark. Dort gibt es keine historische Befangenheit und die Statistiken ermöglichen es, Beziehungen herzustellen zwischen vorgeburtlicher Diagnostik und Schwangerschaftsabbrüchen. Zum Beispiel in Appenrade. In dem Krankenhaus im Süden Jütlands sitzen an diesem Morgen mehrere Paare in einem Warteraum. Sie warten auf eine der vorgeburtlichen Untersuchungen während der Schwangerschaft. Pränataldiagnostik ist nämlich in Dänemark ein Screening-Angebot für alle. Unabhängig vom Geldbeutel, von individuellen Besonderheiten, Vorerkrankungen, Risiken oder genetischen Belastungen.
Die Leute kommen zu 99% der Fälle. Es sind ganz wenig, die sagen, nee, ich möchte nur einen Ultraschall, um zu wissen, ob ich Zwillinge erwarte, oder nur einen Ultraschall, um ungefähr einen Geburtstermin errechnet zu haben. Die meisten wollen gern alles, was geht.
Sagt die deutsche Gynäkologin Katrin Löser, leitende Oberärztin der geburtshilflichen Abteilung des Krankenhauses Südjütland in Appenrade. Und das staatliche Gesundheitssystem zahlt alles, was medizinisch machbar ist, sodass Auffälligkeiten früh entdeckt werden können.
Wenn bekannt ist, dass das Kind Down-Syndrom hat, fällt das, zum Beispiel Down-Syndrom ist ja doch das häufigste, fällt es den Eltern natürlich auch hier sehr schwer zu sagen, wir wollen dieses Kind nicht. Aber ich persönlich habe in den Jahren hier noch keine Familie erlebt, die gesagt hat, okay, wir wissen jetzt, das Kind hat Down-Syndrom, wir wollen es trotzdem.
Zu diesem persönlichen Eindruck der Gynäkologin passt die dänische Statistik, die seit Einführung des Screenings im Jahr 2005 erstellt wird.
Für Down-Syndrom kann man es auf der Homepage der Down-Vereinigung ganz gut sehen, was da für ein unglaublicher Einbruch an Geburtszahlen von Kindern mit Down-Syndrom passiert ist, in dem Jahr, wo das Screening in Dänemark flächendeckend eingeführt wurde. 2005 sind noch 161 Kinder mit Down-Syndrom geboren worden in Dänemark und 2007 27. Also so in dem Dreh um die 30 Kinder pro Jahr werden jetzt noch geboren mit Down-Syndrom.
Ein Rückgang also von mehr als 80%. In Deutschland hat die Einführung der nicht-invasiven Bluttests 2012 die Diskussion um die vorgeburtliche Diagnostik wieder angeheizt. Und das vor allem deshalb, weil die Kritiker vermuten, dass nun, ähnlich wie in Dänemark, deutlich mehr Schwangerschaften mit auffälligen Befunden abgebrochen würden. Und seit bekannt ist, dass hinter verschlossenen Türen darüber beraten wird, diese Tests zu einer Krankenkassenleistung für jede Schwangere zu machen, seitdem befürchten viele, dass der Einsatz von Pränataldiagnostik nicht mehr rückgängig zu machen ist. So auch die Politikwissenschaftlerin Jana Wolf von der Universität Bremen.
Im Moment verläuft die ganze Diskussion um den Umgang mit Trisomie 21. Aber medizinisch-technisch ist ja schon viel mehr möglich. Also es können nicht nur Spätmanifeste der Krankheitsanlagen festgestellt werden. Es wird immer mehr geben, was man feststellen kann, was dieser Mensch perspektivisch mitbringt. Und die Frage ist, wird da dann irgendwann eine Grenze gezogen und wo wird sie gezogen?
Seit Wissenschaftler das menschliche Genom entschlüsselt haben, boomt der Markt mit den Genen und deren Diagnostik. Seriös und weniger seriös für Erwachsene, für Kinder, für Ungeborene. So kann heute jeder Genanalysen online bestellen, ohne einen Arzt aufzusuchen, ohne Beratung in Anspruch zu nehmen. Interessierte können so feststellen lassen, ob sie ein Risiko haben, an Multipler Sklerose zu erkranken, an Autismus, an Brustkrebs, an Osteoporose, an Parodontitis oder an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Lifestyle-Tests nennen die Mediziner diesen kommerziellen Internet-Hype. In Deutschland sind solche Untersuchungen zwar verboten, aber Käufe übers Internet lassen sich nicht kontrollieren. Und auch in der akademischen Forschung geht es mit der Entschlüsselung der Gene voran. Für manche Familien mit monogenetischen Erbkrankheiten, also solchen, die nur auf einem Gen sitzen, wie zum Beispiel Mukoviszidose, sind diese Erkenntnisse ein Segen, sagt Christian Kubisch, Leiter des Instituts für Humangenetik am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg.
Das sind zwei ganz verschiedene Arten von pränataler Genetik. Das eine ist ja eher, ich gehöre zu einer Gruppe, die ein relativ hohes Risiko oder so eine Frau aufgrund von Voruntersuchungen, ich habe ein erhöhtes Risiko für was, was ich aber noch nie in der Familie hatte. Und an diesen monogenen Erkrankungen ist der Weg eher anders, zumindest im Augenblick. Da ist schon mal was gewesen, die Familie weiß meistens auch über diese Krankheit Bescheid. Das ist ja auch was anderes, die wissen, worüber sie reden.
Diese Paare, die ein erhöhtes Risiko für eine bestimmte Erbkrankheit haben, kommen mit ganz konkreten Fragen auf die Humangenetiker zu. Und manche entscheiden sich nicht nur für eine vorgeburtliche, sondern sogar für eine präkonzeptionelle Diagnostik, also vor der Empfängnis, um sicherzugehen, eine spezielle Erbkrankheit, wie zum Beispiel das Tay-Sachs-Syndrom oder die Thalassämie, nicht weiterzugeben. Aber im Rahmen der allgemeinen Pränataldiagnostik, also bei allen, nach monogenen Krankheiten zu suchen, nur weil es technisch möglich ist, das hält die Humangenetikerin Ortrud Steinlein für problematisch.
Wir wissen ja inzwischen, dass es einen genetisch gesunden Menschen gar nicht gibt. Und dann ist die Frage, wann ist es dann akzeptabel? Was für Entscheidungen treffen Sie dann? Jeder Mensch trägt 15 oder mehr schwerwiegende Mutationen in sich. Es gibt gar keine Menschen ohne Mutationen. Also zu welcher Entscheidung soll ein solches Screening dann führen?
Und auch der Hamburger Humangenetiker Christian Kubisch hält diese Wünsche von potenziellen Eltern und der Industrie, per Bluttest nach immer mehr genetischen Abweichungen zu suchen, für den falschen Weg, mit dem Wissen der Genetik umzugehen.
Wenn es auf einmal ein Test für 500 Erkrankungen sein soll, darüber kann ich ja nicht aufklären. Das heißt, wer macht dann die Vorauswahl, für welche Erkrankung getestet wird? Und dann kommen wir in ein nächstes Problem. Die Genetik ist zunehmend erfolgreich in der Aufklärung von genetischen Krankheitsursachen. Wir kennen inzwischen Tausende von solchen monogenen Erkrankungen, kennen wir die Ursache. Vor 10, 15 Jahren war das noch ganz anders. Wir kennen sicherlich in einer relativ nahen Zukunft, ich sage mal 3 bis 5 Jahren, kennen wir nahezu alle Ursachen von monogenen Erkrankungen. Das muss eigentlich so sein, so wie sich das entwickelt. Das Problem ist, die genetische Untersuchung alleine erlaubt es jedoch so gut wie in keinem Fall individuell vorherzusagen, wie stark ein Patient betroffen ist.
Ob invasive oder nicht invasive Pränataldiagnostik oder klassischer Gentest. Das Problem ist dasselbe. Werden Abweichungen und Anomalien entdeckt, kann keine wissenschaftliche Methode auch nur ansatzweise skizzieren, was das für den konkreten Menschen und sein Leben bedeutet.
10 Patienten mit genau derselben genetischen Veränderung für bestimmte Erkrankungen haben zum Teil extrem unterschiedliche Krankheitsverläufe. Das eine Kind verstirbt vielleicht schon mit 5 Wochen. Das nächste Kind entwickelt Symptome erst im 2., 3. Lebensjahr. Ein anderer vielleicht erst mit 25. Das ist eher die Regel als die Ausnahme bei genetischen Erkrankungen, dass die Variabilität des Phänotyps, der Ausprägung der Erkrankungen sehr groß ist. Selbst bei identischer genetischer Veränderung. Was bei der Trisomie 21 ja nicht anders ist.
Was also und vor allem wem nützt dann dieses Wissen? Wer ist krank, wer gesund? Was heißt das, wenn bei einem ungeborenen Kind Trisomie 21 nachgewiesen wird? Hinzu kommt, dass es für die meisten vorgeburtlich feststellbaren Krankheiten und Chromosomenstörungen keine Therapiemöglichkeiten gibt, erklärt Ortrud Steinlein von der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
Also es gibt nur ganz, ganz wenige genetische Erkrankungen, die man vorgeburtlich diagnostizieren kann und die dann dazu führen, dass auch bereits vorgeburtlich es zu einer Therapie kommt. Bei den allermeisten Erkrankungen ist keine Therapie oder keine Heilung möglich. Da geht es einfach um die Frage, ob die Schwangerschaft fortgeführt wird oder nicht.
Noch nie waren Kinder- und Müttersterblichkeit so gering wie heute. Noch nie hatten Kranke und Behinderte bessere Lebenschancen. Und noch nie wurde in unserer Gesellschaft mehr getan für Barrierefreiheit, Inklusion und Frühförderung. Und trotzdem sind werdende Eltern so ängstlich wie nie, beobachten alle, die professionell mit Schwangerschaften zu tun haben. So die Bremer Politikwissenschaftlerin Jana Wolf, die dazu forscht.
Also das ist im Prinzip so ein Paradox, ja, dass je mehr man tatsächlich wissen kann, desto mehr Räume eröffnen sich, was man noch alles wissen könnte. Und dann nimmt das gar kein Ende, sondern dann entzeugt das so einen Druck, immer mehr machen zu wollen, immer mehr machen zu müssen, möglichst jede Woche noch einen Ultraschall, um zu sehen, ob das Herz schlägt. Ich glaube, es unterminiert dieses ursprüngliche Vertrauen darin, dass das alles gut gehen wird.
Die meisten Schwangeren nehmen die pränataldiagnostischen Untersuchungen als eine Art Prävention wahr. Aber Pränataldiagnostik ist keine Vorsorge, sondern eine Früherkennungsmaßnahme. Keine Krankheit wird dadurch verhindert, sondern höchstens die Geburt eines kranken Kindes. Aber offenbar sind die wenigsten Eltern darauf vorbereitet, was für Entscheidungen sie treffen müssen, wenn das Ergebnis auffällig ist. Und dann befinden sie sich, überrascht, entsetzt und schockiert, in einer emotionalen Ausnahmesituation, in der sie über nichts weniger als über Leben und Tod entscheiden müssen.
Dann geht diese Maschinerie los,
sagt die Politikwissenschaftlerin Jana Wolf.
Man muss sich relativ schnell entscheiden, was will ich machen? Will ich weitere Maßnahmen vornehmen lassen? Oder ist das Ergebnis schon so, dass ich mich jetzt für einen Schwangerschaftsabbruch entscheide? Da ist das dann ein Wettlauf gegen die Zeit. Entweder, weil es noch innerhalb der Fristenlösung möglich wäre, theoretisch, wenn es ganz früh festgestellt wird, oder aber eben nicht. Und je mehr Zeit dann verstreicht, desto problematischer wird dann auch so ein Abbruch, wenn es dann sogar zu einem Spätabbruch kommt, also dann mit einem Fetozid einhergeht etc., der stark traumatisierend ist. Und dieser Zeitdruck, in den Frauen dann geraten, sich entscheiden zu müssen, in dem sind sie, vermute ich jetzt, ist meine Behauptung, auch tendenziell überfordert, weil die Verantwortung obliegt dann ihnen.
In Deutschland ist das Kinderkriegen für viele Paare eine sehr bewusste Entscheidung, die genauestens in den Lebensplan eingefügt wird. Deshalb werden die Mütter und Väter auch immer älter. Und diese mit viel Bedacht geplanten Kinder sind besonders hohen Erwartungen ausgesetzt. Eine Erfahrung, mit der der Humangenetiker Christian Kubisch immer wieder konfrontiert wird.
Es ist das Wunschkind, auf das alles Mögliche schon im Vorfeld projiziert wird. Und natürlich, ich glaube, jedes Paar wird sagen, ich wünsche mir ein Kind, was möglichst keine größere Erkrankung hatte. Ich meine, das ist ja naheliegend und das ist ja auch, denke ich, ganz natürlich. Was man dafür in Kauf nimmt oder was man dafür Konsequenzen rauszieht, das ist dann natürlich die Frage dahinter. Muss ich dann jede Art von Untersuchung machen, die möglich ist? Das sind ja Begriffe, die jetzt auch rauf und runter diskutiert werden von Pathologisierung einer normalen Schwangerschaft. Es ist eben nicht mal, dass man erstmal nur mit einem guten Gefühl in die Schwangerschaft geht und sich auf das Kind freut, sondern es ist erstmal alles auf Probe, hat man mehr das Gefühl, und es muss erstmal alles gecheckt werden, was in irgendeiner Art und Weise möglich ist.
Schwangerschaft auf Probe, eine bittere Aussage. Denn sie macht deutlich, dass das Austragen des ungeborenen Kindes davon abhängt, ob es die Erwartungen der Eltern erfüllt. Werden in Zukunft dann nur noch diejenigen geboren, die eine Art von genetischem Tauglichkeitstest durchlaufen haben? Und was bedeutet das für die, die krank und beeinträchtigt sind, die nicht produktiv sein können, die einen Unfall haben? Die Versprechen der Pränataldiagnostik suggerieren, man könne sich schützen vor Krankheit, Behinderung, Sichtum und Tod. Eine trügerische Sicherheit, die kein Testverfahren herstellen kann.
In der Reihe des Forum hörten Sie Fortschritt bei der Pränataldiagnostik. Mehr Fluch oder mehr Segen? Eine Sendung von Daniela Remus. Redaktion Susanne Gommert.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.